Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen. Heute geht's ums Ziele setzen, machen und wachsen. Das klingt doch nach einer Idee fürs Leben, oder? Ob das immer so einfach ist, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Sie kennen das, wir versorgen Sie ja jede Woche mit Geschichten von und mit den wichtigsten Menschen auf der Gästeliste des Lebens. Heute ist das für mich Laura Pfannenschmidt, 33 und passionierte Radfahrerin. Hallo Laura.
Hallihallo.
Wir haben uns ja beim Rennradtraining kennengelernt in Vorbereitung auf die MSR 300. Das ist die Mecklenburger Seenrunde. 300 Kilometer, eine Radtourenfahrt. Inwieweit du daran gewachsen bist, darum geht's heute. Aber deine Reise, das habe ich ja so mitgekriegt, als wir im Training mal gesprochen haben, die fing ja ganz woanders an. Und zwar am Schreibtisch, in einem Bürojob.
Oh ja.
Erzähl mal.
Ja, da muss ich erstmal so ein bisschen zurückgehen. Das fing letztes Jahr an, dass ich sage jetzt mal so ganz klassisch, 9-to-5-Job, angestellt. Ich war Projektmanagerin bei einer Krankenkasse, habe da schön, ich sage jetzt mal, vor mich hingearbeitet. Und gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, das passt hier nicht, das ist nicht das richtige Umfeld. Ich möchte irgendwas ändern.
Mhm.
Jetzt zurückblickend klingt das dann so leicht. Das war für mich, das war echt ein langer Prozess, bis ich an den Punkt gekommen bin, zu sagen, ich weiß nicht, was ich will, aber das hier will ich auf jeden Fall nicht mehr. Das ist nicht einfach das richtige Setting.
Hat dich das unglücklich gemacht, der Job?
Oh, das klingt dann immer so groß.
Mhm. Naja, manchmal ist es ja auch groß.
Eben, aber irgendwie schon. Mhm. Ja, es hatte schon viel Einfluss dann so auf mein Gesamtleben. Ich glaube, in der Zeit, wenn ich so auch so unsicher dann bin mit mir selber und was ist das hier, da hätte ich keine 300 Kilometer Fahrrad fahren können.
Ja.
Also das wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, das hätte ich mir überhaupt nicht zugetraut.
Also du hast ja dann gekündigt, ohne einen neuen Job zu haben, geschweige denn die Idee, was du eigentlich als nächstes machen willst, ne? Was war denn da der Klickmoment? Also in welchem Moment hast du gesagt, okay, bis hierhin in dem Job und nicht weiter?
Es gab so tatsächlich einen Moment, ich reise sehr gerne, ich bin gerne viel unterwegs. Und ich war auf Madeira und hatte schon gedacht, so, jetzt muss ich irgendwie eine Entscheidung fällen. Und es hat die ganze Zeit nicht geklappt, während ich dort vor Ort war. Vielleicht auch, weil ich so viel zu verbissen, so, okay, jetzt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich das abgeschrieben und saß in diesem Flugzeug zurück nach Deutschland. Und keine Ahnung, aber war das so dieser Klickmoment mit, das Flugzeug hebt ab und ich sitze immer sehr gerne am Fenster und gucke dann raus, wie diese Häuser immer kleiner werden und dachte mir so, nee Laura, so kann es nicht weitergehen. Ich kündige jetzt, ohne einen neuen Job zu haben.
Mhm.
So, und das war tatsächlich dann auch, ich sage jetzt mal, die Überschrift, die ich in mein Notizbuch geschrieben habe und habe dann angefangen, während dieses Flugs alles aufzuschreiben und ja, so eine Pro-Kontra-Liste zu machen.
Und wie war die Überschrift?
So geht's nicht weiter, Laura? Oder? Nee, tatsächlich. Kann ich kündigen, ohne einen neuen Job zu haben?
Aha.
So, was bedeutet das? So, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Und dann stand da auf der Nachteilliste ganz viel drauf wie, oh Gott, was denken denn dann die anderen?
Das war der erste Punkt?
Ja,
ich hatte gedacht, oh Gott,
Punkt.
Wie soll ich die Miete bezahlen ohne so einen Job? Also das ist jetzt Geld, worüber immer alle reden.
Ja, das durchaus.
Was denken
das
die
auch
anderen?
Drauf.
Okay.
Auch Geld war natürlich, ist das eine Frage.
Mhm.
Aber Geld kann man ja wieder runterrechnen. Da habe ich wieder meine Excel-Dateien und dann kann ich mir ausrechnen, wie viel habe ich an der Sparte und wie viel brauche ich und wie schnell finde ich einen neuen Job.
Mhm.
Und dann hat man so eine Zahl und dann sage ich, okay, das geht.
Naja, und du hast dir ja ausgerechnet, okay, eine Zeit geht's. Und an dem Punkt hast du deine Wohnung in Berlin für 3 Monate untervermietet, hast deinen Rucksack gepackt und dir ein One-Way-Ticket nach Bali gebucht. Jetzt könnte man denken, ja, ey, krass mutig, wirklich ganz schön mutig oder ganz schön privilegiert auch. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also deine Kolleginnen vielleicht, Freundeskreis, deine Eltern?
Ja, nicht so, wie ich erwartet hätte. Viel, viel positiver, viel unterstützender. Es war tatsächlich, das Wort Mut kam ganz, ganz oft. Es gab so unglaublich viel Unterstützung und Zuspruch.
Mhm.
Dass es gar nicht schlimm war zu sagen, okay, ich verstehe das oder ich sehe, wie unglücklich du gerade bist. Das ist nicht das Richtige und es ist in Ordnung, dann nicht zu wissen, wie es weitergeht, sondern, na, beziehungsweise du hast ja einen Plan. So, also das war schon gerade auch.
Ja, ein One-Way-Ticket ist.
Ja, begrenzter Plan.
Was war denn das dann für ein Gefühl, jetzt sind wir schon wieder beim Flugzeug, als du dann auf Bali gelandet bist und ausgestiegen bist? Ich stell mir vor, du gehst dir diese Treppe runter, puh, und da liegen jetzt 3 Monate vor dir.
Oh, das war ganz, ganz komisch. Also ich bin schon sehr oft irgendwo gereist und so nur mit Rucksack und irgendwo in Asien unterwegs gewesen. Und deshalb wusste ich schon, ich buche mir mal meine erste Unterkunft für so 3 Nächte.
Mhm.
Also so viel zum, ich habe einen Plan. Und ich weiß dann zumindest erstmal, da komme ich an und da bin ich. Und da lerne ich dann auch einfach andere Leute kennen. So, weil ich bin, naja, wer hat sonst genau zu dem Zeitpunkt, wenn ich unterwegs bin, auch Zeit. Deswegen bin ich auch alleine losgezogen. Und habe mir da aber gar nicht so einen Kopf drum gemacht, sondern ja, da treffe ich dann auf Leute. Aber gleichzeitig auch so, naja, so richtig planen, was jetzt passiert, habe ich auch nicht.
Ja. Und das war ja auch erst der Anfang deiner Reise. Das dicke Ende sollte ja noch kommen. Wenn Sie jede Woche automatisch alles von Plus Eins hören wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast in der Podcast-App Ihres Vertrauens oder gerne auch in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Bam, so einfach ist das. Laura Pfannenschmidt ist heute zu Gast. Sie hat ihren Bürojob an den Nagel gehängt und ist mit dem Rucksack nach Indonesien. Erster Halt Bali, also klassisches Aussteigerinnenleben. Würde ich mal sagen. Alle 3 Tage neues Hostel, klang eben schon durch. Immer wieder reisen, dann neue Leute kennenlernen. Wie ging es dir damit?
Ich habe mir das sehr einfach vorgestellt. So, wie du gerade gesagt hast, einfach ins Hostel, das ist voll von anderen Backpackern. Da komme ich ins Gespräch, da lerne ich Leute kennen, dann kann man zusammen weiterreisen. Es ist ein bisschen anders für mich gewesen. Ich hatte das Gefühl, wieder... Irgendwie passt das hier nicht. Ich bin über 30, ich reise jetzt hier mit meinem Rucksack und der Rest hat gerade Abi gemacht und ist irgendwie in einem anderen Party-Mode, sage ich jetzt mal. Das war dann doch schwieriger, als ich dachte, da so Fuß zu fassen. Und irgendwie war ich immer so am Suchen auch. Wo geht es jetzt als nächstes hin? Was muss ich jetzt noch an Sehenswürdigkeiten mitnehmen?
Mhm.
Und... es war schon gewissermaßen, dass ich immer irgendwie unter Leuten war, also de facto gar nicht alleine, obwohl ich alleine losgereist bin. Aber mein Gefühl war eher, boah, ich fühle mich ganz schön einsam.
Mhm.
Weil so dann doch so eine Verbindung, wie ich es, sag ich mal, mit Freunden in Berlin habe, das hat sich dort erstmal nicht ergeben.
Aber eigentlich war es ja genau das, was du erstmal wolltest, oder? Also ich stelle mir so vor, da machst du eine Dschungeltour, du bist da an Traumstränden unterwegs. Woher dieses, irgendwie passe ich hier auch nicht hin?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war tatsächlich das, was ich mir selbst auch immer gedacht habe. Mhm. Das ist genau das, wie ich es mir vorgestellt habe. Und nach außen hin wirkte das oder sah das auch immer so aus mit, wow, also das ist jetzt, das Traumleben, was sich jeder erträumt und jetzt, also dann wieder so, auch so diese kritische Stimme, na jetzt beschwer dich mal nicht, du machst dir genau das, was du wolltest und sei froh.
Mhm. Ja, aber das sagt sich dann so leicht. Wie hast du das Gefühl irgendwie umarmt und gesagt, aha, naja, interessant, das ist jetzt so oder hat dich das schon belastet?
Das hat mich schon belastet, ja, weil ich dachte, ich steige in den Flieger und bin auf einem anderen Kontinent und alles super.
Aber man nimmt die Sachen, die einen so prägen, nimmt man ja irgendwie doch mit im Gepäck, ne?
Musste ich leider am eigenen Leib so erfahren, ja. So ist das. Vielleicht leider, vielleicht auch gut so.
Du bist dann nach Thailand weitergezogen und hast eine Yoga-Lehrerin-Ausbildung gemacht. Auch wieder so ein Klischee, oder?
Ja, aber ich stehe dazu.
Ich finde es ja auch toll, dass es wirklich so... Ja, also du lebst, glaube ich, oder hast da in der Zeit diesen Traum gelebt, den vielleicht viele auch unterbewusst haben. Was hast du da, weil Yoga ist ja auch, es ist ja nicht nur irgendwie Gymnastik in bunten Leggings, es ist ja viel Psychologie, das ist ja viel im Kopf. War das auch so ein bisschen die Suche nach einer Antwort? Was hast du da über dich gelernt?
Ich glaube, es war ein wichtiger Schritt auf dieser ganzen Suche, auf dieser ganzen Reise, weil ja zum einen ist es ein Klischee, zum anderen... habe ich aber auch gedacht, ich möchte jetzt mal irgendwo ankommen, nicht immer so getrieben von einem Ort zum nächsten sein.
Mhm.
Und habe ja doch, eigentlich habe ich da so reingelegt mit, ja, mal gucken, wie ist denn so, wie geht's mir denn wirklich? Nicht immer nur wegdrücken, indem ich die nächste Dschungeltour mache, sondern mal mehr bei mir ankommen. Das war schon auch so ein bisschen der Wunsch, ist Yoga jetzt hier die Antwort, um so ganz groß zu machen.
Und was hast du da über dich gelernt, beziehungsweise hast du die Antwort gefunden? Bist du zu dir selber gekommen?
Eine Teilantwort vielleicht. Ich glaube nicht, dass ein Tool oder eine Sache jetzt hier die Lösung für alles ist. Es war einfach so eine Zeit, ganz viel, ja, ganz viel auf dem Boden sitzen und meditieren. Boah, was manchmal auch echt anstrengend war dann. Wenn einem echt alles wehtut, weil man nicht mehr auf dem Boden sitzen kann. Und dann aber so damit konfrontiert zu sein. Ja, okay, aber ich bin jetzt hier.
Ist auch ein bisschen aushalten dann, ne? Meditieren, dann kommen Gedanken und denkst, ich will jetzt aber nicht denken. Darf ich eigentlich denken? Warum denke ich eigentlich die ganze Zeit, dass ich denke?
Ja.
Ja. Und da ist ja dann eigentlich die Idee gekommen zu deinem nächsten Abenteuer, oder? Ich habe dich angekündigt als passionierte Radfahrerin. Dein nächstes Abenteuer war eine Radtour rund um Taiwan, also allein auf der Taiwan Cycling Route Number 1, 1100 Kilometer in 24 Tagen. Da sagen erstmal viele, boah, die spinnt ja wohl. Was war deine größte Herausforderung dabei?
Also erstmal die erste Herausforderung war, ja okay, das ist ja eine schöne Idee, die ich da jetzt plötzlich habe, aber wo kriege ich denn jetzt ein Fahrrad her?
Fangen wir so, also ja, ganz, ja
so ganz plump an. So.
Ja.
Aber natürlich, auch die Logistik ist wichtig. Ich war ja schon unterwegs, das war ja alles nicht geplant. Ich hatte mittlerweile meine Wohnung noch ein zweites Mal untervermietet. Das war schon alles viel später. Und jetzt sollte halt auch noch eine Fahrradtour draufkommen. Ja, überhaupt im Vorfeld auch dieses, ja, das ist eine Idee, aber das ist auch ein Hirngespinst. Wer fährt denn mit einem Fahrrad um Taiwan ohne Chinesischkenntnisse? So. Und das war am Anfang, war das erstmal so ein Prozess überhaupt, dann zu sagen, ja okay, aber ich guck jetzt mal, wo kriege ich denn ein Fahrrad her? Mhm. Wie läuft's denn da?
Und dann muss man ja unterwegs, also beim Fahrradfahren ist ja ganz wichtig, essen, trinken. Man muss auch irgendwo schlafen dann natürlich, weil du bist die ja nicht in einem Rutsch gefahren, diese 1100 Kilometer. Wie war die Logistik? Wie hast du geplant vor Ort oder hast du dich einfach treiben lassen? Was war das für ein Gefühl?
Also essen und trinken war gar kein Problem. Taiwan ist die Insel oder das Fleckchen auf Erden, wo es, glaube ich, die höchste 7-Eleven-Dichte gibt.
Das sind diese kleinen Shops, ne?
Genau, das sind kleine Supermärkte. Da gibt es einfach, ja, da gibt es so von allem etwas. Da brauchte ich mir also schon mal gar keine Sorgen drum machen.
Deine Übernachtung oder beziehungsweise deine Route hast du dann ja Tag für Tag geplant. Da denken auch wahrscheinlich wieder einige, das könnte ich nicht. Dann mit einem Google Translate auf Chinesisch irgendwie vielleicht noch eine Übernachtung suchen und sagen, hallo, ich bin Laura aus Berlin, ich brauche jetzt hier mal ein Bett. Hast du dir das von Anfang an zugetraut, alleine mit dem Fahrrad zu fahren? Weil es kann ja auch mal eine Panne passieren zum Beispiel. Ein platter Reifen, die Kurbel bricht, die Gangschaltung geht kaputt.
Oh Gott, gefällt so Katastrophendenken. Aber kann ich mich nicht von frei sprechen? Also meine größte Sorge war, ein platter Reifen. Also Kurbel bricht oder sowas, okay, das wäre eigentlich viel, viel was Größeres. Na, keine Ahnung, sowas passiert ja nicht. Oder sowas passiert mir hoffentlich nicht. Wo ist Holz, wo kann ich draufklopfen? aber dass ich einen Platten habe, sowas, da hatte ich wirklich Angst vor. Dass ich da alleine unterwegs bin, das war irgendwie kein Thema für mich jetzt. Das war so, ach nö, kein Problem, ich fliege da erstmal hin, ich komme da an und dann gucke ich so von Tag zu Tag und das passt schon alles. Und an sich war es dann auch vor Ort, dass ich dann wieder immer versucht habe, okay, platter Reifen ist die größte Angst. Wie ist denn das mit der Internetverbindung? Ja, stellt sich heraus, ist wahrscheinlich besser als an manchen Fleckchen in Deutschland. Überhaupt kein Problem, gibt über Internet. Also ich hätte YouTube aufmachen können und mir irgendeine Anleitung angucken können, wie ich denn diesen Platten repariere.
Und weil wir vorhin über Einsamkeit gesprochen haben, wie war das dann für dich, dann da alleine unterwegs zu sein auf dem Fahrrad? Das kann ja einerseits ein schönes Freiheitsgefühl sein, mit dem du dann aber auch wieder alleine bist. Oder was hattest du für Begegnungen mit Menschen vor Ort?
Also erstmal, um auf dieses Einsamkeits-Alleine-Gefühl nochmal einzugehen. Das war richtig interessant, dass sich das so verändert hat während meiner Reise. Wenn ich überlege, in Indonesien mit Rucksack umringt von Menschen und ich habe mich einsam gefühlt, weil es irgendwie nicht so, weiß ich nicht, weil es halt nicht so gepasst hat, ist ein Gefühl. Vielleicht war ich auch einfach nicht in der Stimmung. Und dann bin ich, wir reden jetzt davon, ich bin irgendwie 5 Monate später, bin ich in Taiwan sitze auf diesem Fahrrad, was ich mir dort vor Ort gemietet habe, und bin wirklich alleine. Also das ist jetzt nicht so, dass da super viele Leute ständig unterwegs waren. Durchaus fahren auch andere diese Route, aber sich da zu treffen, naja, ist auch eher ein Glücksfall. Also da waren keine anderen Menschen und ich war de facto also alleine. Und das Gefühl dazu, keine Einsamkeit, gar nicht. Also das war so, ich habe das so gefeiert. Es war irgendwie da auch so teilweise so Serpentinen hoch und runter zu fahren. Na klar, das war auch anstrengend. Ich erinnere mich an so eine Abfahrt, wo es so einen richtig schönen Blick aufs Meer gab, weil Inselumrundung das Schöne ist, da ist einfach auch Meer dann, teilweise zumindest. Und ich habe da einfach auf dieses Meer geguckt und ich habe so richtig laut gelacht. Ist ja total egal. Und ich habe auch teilweise irgendwie Musik, also einfach gesungen. Ich hört ja keiner. Und ich konnte das so richtig ausleben, dass ich so fröhlich und glücklich und dieses Freiheitsgefühl hatte. Und das war einfach richtig, richtig schön.
Dann bist du ja vielleicht beim Unterwegssein auf dem Fahrrad angekommen. Wo? Irgendwo angekommen bei dir.
Das hört sich sehr paradox an, weil es so ein Widerspruch ist, aber ist es eigentlich gar nicht. Weil ich glaube, am Ende war es für mich dieses Fahrradfahren, was mir ganz viel gegeben hat. Dieses ja, Ankommen in der Bewegung, also in Bewegung sein mit meinen Beinen de facto, weil ich habe in die Pedale getreten und war in Bewegung und gleichzeitig hat sich so viel in meinem Kopf bewegt. Also das war so, für mich hängt das halt total zusammen, dass wenn ich anfange, nicht nur von einer, also einfach mein Körper in Bewegung kommt, dann kommt auch mein Kopf in Bewegung. Dann hatte ich diese negativen Glaubenssätze nicht mehr. Dann habe ich anders auf mich selber geguckt und dann war ich mit dem bisschen, was ich hatte, viel zufriedener und glücklicher und habe aufgehört, nach irgendwas Besserem oder Größerem zu suchen.
Aus 3 geplanten Monaten Indonesien sind ja dann am Ende 6 Monate geworden. Ich frage ja immer so gern nach Gefühlen. Und jetzt sind wir schon wieder am Flughafen. Was war das für ein Gefühl vor deinem Rückflug nach Deutschland, also als die Boarding-Anzeige dann geblinkt hat?
Oh, da kriege ich direkt wieder Gänsehaut und es zieht sich alles zusammen. Ich hatte einen Direktflug nach Frankfurt und diese Anzeige zu sehen und da steht Frankfurt drauf. Und es ist irgendwie für mich klar, diese Reise, 6 Monate, das ist nun mal endlich und das geht jetzt zu Ende. Und es ist mir unheimlich schwer gefallen, da in dieses Flugzeug zu steigen und dann wirklich zu merken, ja, es ist wieder dieser Flughafenmoment, dieses im Flieger sein und das Flugzeug hebt ab und es ist so, ja, tschüss Abenteuer, tschüss Asien. Und gleichzeitig war aber auch so ganz viel, ach, irgendwie doch auch wieder Vertrauen da, dass ich dachte, ja, okay, ich lande jetzt in Deutschland und da beginnt dann das nächste Abenteuer. Das sieht halt ein bisschen anders aus.
Ich bin Carlotta, ich bin 30 Jahre alt und ich habe jetzt mein erstes Ehrenamt. Ich bin bei Hundehoffnung Berlin. Das ist eine Tierschutzorganisation und wir vermitteln Hunde aus Malta, Mazedonien und Spanien.
Neu in meinem Leben?
Ich habe einen Anruf bekommen vom Tierschutz, die mich gefragt haben, ob ich einen Hund aus der Tötungsstation aufnehmen kann. Und meine Bedenken waren natürlich, dass es mit Pippa nicht klappen würde, mit meinem Hund. Aber auch natürlich, weil ich alleine lebe, dass der Hund alleine bleiben kann. Und manche Hunde bringen einfach Ängste mit, auf die man sich einstellen muss und wo man auch geduldig sein muss. Das war für mich gar keine lange Überlegung, weil ich Hunde liebe und dieser Hund einfach unbedingt ein Zuhause brauchte. Also wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, treffe ich natürlich super viele Leute und man tauscht sich aus. Und wenn ich sage, dass der Hund aus der Tötung kommt, die Leute, wenn ich denen das erzähle, sind so, was ist das? Was ist eine Tötungsstation? Die wissen es einfach nicht. Und das finde ich dann immer sehr, sehr krass. Tötungsstationen gibt es zum Beispiel in Spanien, wo entweder Familien oder Personen ihren Hund abgeben können, umsonst. Oder wo Hunde von der Straße quasi aufgefangen werden und dann dorthin gebracht werden. Ich sage den Leuten immer, dass es für mich einfach das größte Geschenk ist, diesen Hunden ein neues Leben zu geben. Die blühen so auf, das ist so schön zu sehen immer. Arti ein Leben zu geben, was ihm nicht gegönnt war. Also für mich ist es wirklich die schönste Aufgabe. Und jetzt gibt's auch ein Leckerchen, ne? Guck mal, super.
Job kündigen, ohne neuen zu haben, 6 Monate Indonesien und dann? Fragezeichen. Laura Pfannenschmidt ist zu Gast heute hier bei Plus Eins. Und du warst ja so ein bisschen, unterstelle ich dir jetzt mal, auf Sinnsuche. Hattest du denn einen Plan, als du wieder in Berlin gelandet bist?
Einen kleinen Plan? Oder, nee, ich glaube, Plan kann man es nicht nennen.
Ein Plänchen.
Plänchen. Oder eine Idee, das schon. Ich habe auf der Reise auch schon gemerkt, ja, das war vielleicht irgendwie so eine Sinnsuche. Ich bin damit aber auch nicht alleine. Mhm. Und das war hier was Größeres. Das ist nicht einfach so, ich bin hier ein bisschen von Ort zu Ort gefahren. Und ich möchte das teilen, ich möchte das in die Welt tragen. Und das ist gereift. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich gedacht, ja, mein nächster Job ist jetzt, ich schreibe ein Buch über diese Reise. Mhm. Und ich möchte das gerne veröffentlichen. Ich möchte, dass auch andere Leute da ihre ganz eigenen Learnings aus meiner Geschichte ziehen können. Und das war ja dann erstmal so, das durfte reifen. Und dann war das der Plan, zu gucken, wie macht man denn das? Das ist tatsächlich das nächste Abenteuer, die nächste Herausforderung.
Ja, aber auch nicht das Einzige, weil du hast ja auch währenddessen schon den Entschluss gefasst. Und sonst hätten sich unsere Wege gar nicht gekreuzt, das nächste Radabenteuer in Angriff zu nehmen. Also die nächste, ich sag jetzt mal ungemütliche Herausforderung, 300 Kilometer Rennrad an einem Tag bei der Mecklenburger Seenrunde. Wie weit ist das von deiner Komfortzone entfernt und wie nah ist es an deiner Panikzone dran gewesen, dieser Entschluss, das zu wahren?
Also wenn ich so diesen Entschluss, okay, 300 Kilometer, da zieht sich erstmal was im Magen zusammen. Das ist so ein bisschen so, das ist ganz schön viel. Dann weiß ich, okay, das ist nicht mehr Komfortzone, ja. Da soll ich mal raus. Aber es ist auch nicht so, dass ich denke, wo kann ich mich verkriechen und auf keinen Fall und Panik, sage ich jetzt mal. Und deswegen wusste ich, naja, das ist so in out of the comfort zone, wie es so schön heißt. Und hätte ich das aus dem Stegreif fahren müssen? Nee, hätte ich nicht geschafft, das geht nicht.
Ja.
So trotz, dass ich da um Taiwan gefahren bin, das ist nochmal was anderes.
Und dabei eben bei diesem Training haben wir uns ja kennengelernt. Viele, also so ging es mir auch, haben mich da auch für verrückt gehalten. Und ich wurde ganz oft gefragt, warum tust du dir das an? Wie hast du das anderen erklärt?
Ja, das kenne ich tatsächlich auch. Das habe ich mich manchmal auch selber gefragt. Und dann habe ich wieder gedacht oder gesagt, das gibt mir unheimlich viel. Das gibt mir unheimlich viel Struktur, weil ja, ich bin jetzt irgendwie wieder zurück in Deutschland und mir hilft es sehr, wenn ich in meinem Alltag eine Struktur habe, wenn klar ist, worauf trainiere ich hin, was ist mein Ziel und dann einen strukturierten Trainingsplan zu haben, zu wissen, da steht die Woche an und dann geht's aufs Fahrrad. Das hat mir geholfen. Deswegen habe ich das, also jetzt am Ende kann ich sagen, ich glaube, ich habe es deswegen gemacht. Für die Struktur und selbst wenn ich am Ende die 300 Kilometer nicht gefahren wäre, na doch, die wäre ich schon gefahren. Aber wenn ich sie nicht geschafft hätte, weil doch irgendwas dazwischen gekommen wäre. Ich glaube, das wäre auch in Ordnung gewesen.
Ja, viele sagen ja auch schon, dass die Vorbereitung schon so eine Reise ist.
Ja.
Und spannend finde ich bei dir, dass du jetzt sagst, diese Struktur, weil die Struktur war ja auf 6 Monate oder so vorgegeben durch einen Trainingsplan, ja viel länger, viel mehr als 3 Tage Hostel und dann mal schauen, wie du es vorher gemacht hast, eigentlich bei deiner Reise. Ne? Ich habe immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, warum tust du dir das an, habe ich immer gesagt, weil ich es will und weil ich es kann. Es ist ja dann so eine Kontrollüberzeugung eigentlich. Wenn man was selber machen will, dann ist es ja manchmal gar nicht schlimm, auch mal Schmerzen oder Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Oder wie würdest du das sehen?
Das stimmt. Ja, es war so dieses, ich muss das niemandem anderen beweisen, aber ich möchte selber mal gucken, kann ich das? So dieses, ja, zu gucken, wo liegt meine persönliche Grenze? Was ist möglich? Nicht einfach Hals über Kopf sich in irgendwas reinstürzen, sondern schon auch mit gesundem Menschenverstand, würde ich sagen. Würden mir andere vielleicht absprechen, aber ich sage das jetzt so. Und dann war das ich habe jetzt 6 Monate Zeit, mich darauf vorzubereiten. Das ist, ich will wissen, was ist möglich mit einer gewissen Grundsportlichkeit, mit einer Leidenschaft fürs Fahrradfahren und insbesondere, was macht das mit meinem Kopf? Ist das möglich? Weil ganz viele haben dann auch jetzt gesagt, das ist auch eine Mindset-Frage, das ist eine Willensfrage. So vielleicht die ersten 100, 150 Kilometer, ja, die fährst du noch mit dem Bein. Und dann ist es der Kopf, der dir einredet, ach, das ist so anstrengend, muss das denn wirklich sein? Lass uns doch aufhören. Und da zu gucken, na, wie weit kann ich gehen?
Und bist du an deine Grenze gekommen?
Nee, irgendwie nicht. Ja, das traue ich mich schon gar nicht zu sagen, weil das natürlich 300 Kilometer, das ist der Wahnsinn. Ja, aber irgendwie, es gab nicht die Grenze, wo ich so plötzlich so einen richtigen Tiefpunkt hatte vom Kopf her.
Und das ist, finde ich, das eigentlich Spannende, weil wenn man sich auf solche Sachen, also wenn man sich ein Ziel setzt und sich darauf vorbereitet, dass man seine eigenen Grenzen ja auch verschieben kann, die werden ja weiter. Auf einmal kannst du mehr, auf einmal kannst du weiterfahren. Und ich finde, das kann man auch ganz gut aufs Leben übertragen, weil ich hatte so das Gefühl, als ich da über die Ziellinie gefahren bin, war ich total traurig auf einmal. Da ist die Reise vorbei. Ne? Ja. Die Boarding-Anzeige blinkt. Gott, es geht zurück. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, jetzt kann mir keiner mehr was, Leute. Das habe ich jetzt geschafft. Jetzt soll mir mal irgendjemand was in den Weg schmeißen, wo ich nicht drüber hüpfen kann.
Ja, definitiv. Das ist so dieses, ich habe dieses Ziel erreicht, dann schaffe ich auch alles andere. Also es war so ein Selbstvertrauensbooster. So richtig einmal so mutvolle Kanne geht.
Zu Gast ist die weitgereiste Laura Pfann-Schmidt. Was heißt denn Entschuldigung auf Indonesisch? Weißt du das?
Nee, darf ich Google Translate fragen?
Ja, frag mal. Hast du es da? Hast du dein Handy da? Nee, weil ich frage nämlich, weil Entschuldigung steht ja in jedem Reiseführer eigentlich gleich hinter Guten Tag, Bitte und Danke steht ja Entschuldigung. Und trotzdem fällt manchen Menschen dieses Wort Entschuldigung ja so schwer. Also Beispiel aus dem Straßenverkehr, mein letzter Fahrradunfall, ich fahre auf dem Fahrradweg, werde von einem Rechtsabbieger über den Haufen gefahren, passiert in Berlin ja ständig. Und statt sich zu entschuldigen, lässt dieser Typ eine Hasstirade los. Pass halt besser auf, hier sieht man so schlecht an der Kreuzung, die Sonne blendet und außerdem ist heute Montag. Kennst du das?
Oh ja. Alle anderen haben Schuld, nur ich nicht.
Genau. Und das bringt mich zu der Frage Rechtfertigung statt Entschuldigung. Warum zur Hölle?
Plus eins. Die Antwort.
Warum haben viele Menschen einen Rechtfertigungsdrang, wenn sie sich eigentlich entschuldigen müssten? Das ist die Frage heute. Und die Antwort auf diese Frage erhoffen wir uns von Dr. Eva Vlodarek, Psychologin mit eigenem YouTube-Kanal. Der heißt Dr. Vlodarek Life Coaching. Hallo.
Hallo. Übrigens, Entschuldigung heißt auch japanisch Sumimasen. Das war auch das Erste, was ich gelernt habe, als ich mal alleine durch Japan gereist bin.
Ah, sind Sie da auch mit dem Fahrrad alleine?
Nein, zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber es war genauso spannend und ich kann das auch total gut verstehen, dass man hinterher ganz viel Selbstvertrauen hat.
Ja, aber dann waren Sie ja gut vorbereitet, wenn Sie das Wort Entschuldigung schon kannten. Viele Menschen habe ich so den Eindruck, die sind da eher schnell am Rechtfertigen, statt sich zu entschuldigen. Wann haben Sie das letzte Mal eine Rechtfertigung zu hören bekommen, wo eigentlich eine Entschuldigung angebracht gewesen wäre?
Oh, da kann ich mich jetzt gar nicht so erinnern. Also es ist eher so, dass ich drüber nachgedacht habe, warum ich selber einfach so oft so schnell anspringe, wenn jemand irgendwie mir einen Fehler nachweisen will oder irgendwie mich kritisiert. Und ich bin also drauf gekommen, und das ist auch ganz sicher bei anderen so, dass es immer eine Form, das eigene Ego zu schützen. Mhm. Wir haben ja so ein bestimmtes Selbstbild von uns, dass eigentlich wir gute Menschen sind, die also bestimmt wenig Fehler machen, ist aber nicht die Wahrheit. Und wenn wir uns rechtfertigen, dann erklären wir, warum es eigentlich so passiert ist, dass wir uns verhalten haben, wie wir es im Prinzip ja gar nicht wollten oder wofür wir auch gar nichts können. Also es ist immer eine Schutzmaßnahme.
Ja, okay, dieses Ego, das will beschützt werden. Welche Rolle spielt denn unsere Erziehung dabei?
Ja, also ich glaube, dass wir lernen, Verantwortung wegzuschieben. Mhm. So nach dem Motto, wieso hast du keine Hausaufgaben? Da kann ich gar nichts für, unser Hund hat das Blatt gefressen. Also wir lernen ganz früh, dass es nicht gut ist, einen Fehler zuzugeben, mhm, und zu entschuldigen. Entschuldigen bedeutet zugeben, dass ich was falsch gemacht habe, und das geht ja gar nicht. Und deshalb, wir lernen im Grunde von Kindesbeinen an, abzulenken. Mhm. Also auf äußere Umstände das zu schieben oder auf andere Menschen, nicht? Genau wie Sie das ja auch erlebt haben, mhm, mit dem Fahrradunfall. Mhm. Das ist praktisch ein Reflex. Und es bedeutet sehr viel Selbsterkenntnis zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, und es bedeutet Selbstbewusstsein, das dann auch zu sagen. Mhm. Also ich finde, das hat Größe. Es gibt natürlich auch ein Entschuldigen, womit man sich klein macht. Also wenn man eigentlich denkt, ich habe da doch gar nicht so viel mit zu tun, aber lieber entschuldige ich mich mal, sonst ist der andere auf mich böse. Also das ist wieder eine andere Variante.
Mhm. Findest du dich da irgendwo wieder, Laura? Kennst du auch diesen Rechtfertigungsdrang, ums Ego zu schützen? Weil wenn du sagst, du hast ja auch einen Ego-Boost und einen Selbstvertrauens-Boost gekriegt durch alles, was du erlebt hast. Oder kannst du dich auch gut entschuldigen?
Also ich kann mich da nicht von freisprechen.
Ja.
Nee, natürlich gebe ich auch gerne äußeren Umständen erstmal die Schuld oder bin irgendwo im Rechtfertigen, um es vielleicht auch, um es ein bisschen kleiner zu reden.
Aha. So. Das ist komisch, dass wir so ticken, finde ich. Also wenn wir jetzt nochmal zurück zu diesem Fahrradbeispiel gehen, da will ich ja eigentlich nur hören, oh, das tut mir jetzt wirklich schrecklich leid, ich hoffe, Sie haben sich nicht wehgetan oder so. Wie geht man am besten mit Menschen um, Frau Dr. Blodderack, die sich stattdessen rechtfertigen? Weil eine Entschuldigung einfordern bringt ja auch nichts, weil die dann nicht von Herzen kommt.
Ja, also ich finde es gar nicht mal so schlecht, durchaus auch zu sagen, mal ganz ehrlich, ich hätte jetzt eine Entschuldigung erwartet. Mhm. Dann hat man es wenigstens mal gesagt, mhm, was man möchte. Und es gibt tatsächlich, gibt es auch Menschen, vielleicht jetzt nicht in Ihrem Fall, das war ja schon ein bisschen sehr stark, aber Menschen, die dann auch sagen, ja, eigentlich hast du recht. Mhm. Aber wenn es jetzt nicht gerade jemand ist, der Sie anpöbelt, sondern vielleicht im Familienkreis oder ein Freund ist zu spät gekommen und rechtfertigt sich, dann kann man auch mal überlegen, muss ich jetzt auf der Entschuldigung bestehen, oder ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, einfach mal zu gucken, warum rechtfertigt sich der andere denn jetzt so? Das ist nämlich sehr interessant, was da alles hinterstecken kann. Es kann sein, dass man Angst hat, es kann sein, dass man Recht haben will, es kann sein, dass man, wie gesagt, auch sein Ego beschützen möchte, und dann ist es ganz gut, einfach mal zu überlegen, welche Absicht hat denn mein Gegenüber mit dieser Rechtfertigung? Mhm. Und da ist es ganz gut, der eigenen Wahrnehmung auch zu trauen und dann das eventuell auch mal anzusprechen. Du brauchst keine Angst zu haben oder auch zu sagen, wie man das gerade findet. Mhm. So, das verletzt mich jetzt, dass du dich nicht entschuldigst.
Um das mal zu adressieren, ne?
Ja, genau.
Und andersrum, was, wenn ich ein Mensch bin, dem es selbst schwerfällt, andere um Verzeihung zu bitten? Also wie lerne ich das am besten? Wie bekommt man den eigenen Rechtfertigungsimpuls in den Griff? Weil entschuldigen, also sich selbst die Schuld nehmen, ist ja eigentlich was Tolles.
Ja, im Prinzip schon. Ich meine, dass es ganz sinnvoll ist, bevor man loslegt mit dem Sprechen, einfach mal tief durchzuatmen, mal kurz in sich hineinzuhorchen, was passiert denn jetzt gerade in mir, wie fühle ich mich denn? Und das ist sehr interessant, was man da feststellen kann. Da kann ich feststellen, oh, ich habe jetzt Angst oder ich bin empört, weil das ist ja ungerecht, was man mir jetzt vorwirft. Mhm. Also einfach mal kurz innehalten, bevor man loslegt. Denn das Interessante ist, dass es ja, wenn man etwas falsch gemacht hat, dass das in einem auslöst und dann kommt dieser Reflex, jetzt muss ich das aber erklären, mhm, oder jetzt muss ich aber das irgendwie ablenken. Und in dem Moment zu sagen, nee, jetzt habe ich mal die Größe und sag Entschuldigung und es tut mir leid. Und das ist unheimlich befreiend. Man muss es allerdings üben, weil wir unter Umständen ja auch ein schlechtes Bild von Entschuldigung haben. Mhm. Wir denken, dass das bedeutet ja, wir haben einen dicken Fehler gemacht oder das war mal wieder ganz schrecklich und gibt man nicht so gerne zu.
Aber dieses Durchatmen, Laura, das kennst du als Yogini wahrscheinlich auch. Also beim Yoga habe ich gelernt, zwischen Reiz und Reaktion liegt immer ein Raum.
Oh, das habe ich auch gerade gedacht. Genau das. Dachte ich, es geht so ein Stückchen weiter von Entschuldigung, diesen Raum zu schaffen, auch zwischen das kann ich nicht zu kann ich wirklich nicht?
Mhm.
Und dann das Ganze nochmal so zu hinterfragen.
Mhm. Also die Frage war, warum haben viele Menschen einen Rechtfertigungsdrang, wenn sie sich eigentlich entschuldigen müssten? Und darüber haben wir gesprochen mit Psychologin Dr. Eva Wlodarek. Dazu habe ich neulich auch noch einen klugen Satz gelesen. Das Leben wird leichter, wenn wir eine Entschuldigung akzeptieren, die wir nie bekommen haben. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und bis bald mal wieder.
Ja, gerne. Bis dann.
Tschüss. Und wenn Sie auch eine Frage mitten aus dem Miteinander haben, eine Frage aus dem Leben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Sie hören Plus Eins und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast in der Deutschlandfunk Audiothek App. Dann können Sie uns eigentlich immer und überall hören. Laura, bevor wir uns verabschieden, aktuell machst du eine Weiterbildung in Online-Marketing, gerade Prüfungsphase. Was, wenn der nächste Bürojob auch wieder so ein Ding wird, wo du gefühlt nicht reinpasst?
Ich glaube, das wird's nicht mehr. Ich glaube, da hat sich jetzt so viel getan, dass ich anders in so ein Umfeld reingehe und also ich passe per se schon eigentlich in viele Gruppen rein, so ist es gar nicht.
Du bist ein sehr verträglicher Mensch, kann ich mal sagen.
Und ich glaube, ich finde jetzt aber auch einfach dann mein Plätzchen.
Und du hast es ja vorhin schon gesagt, du schreibst ja außerdem an einem Buch über deine Erlebnisse, deine Erfahrungen. Was willst du anderen Menschen mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, was mir super geholfen hat, ist dieses, setz dir Ziele. Ziele setzen, mal vielleicht auch ein bisschen größer träumen. Die dürfen so ein bisschen, dass der Magen so ein bisschen zusammenzieht, dass man denkt so, das ist jetzt aus meiner Komfortzone, wie wir es vorhin hatten. Dann ist das gut. Und dann darauf sich fokussieren und darauf hinarbeiten und daran wachsen.
Vielen Dank, dass du heute mein Plus Eins warst, Laura.
Dankeschön.
In unserer anderen Plus-1-Folge dieser Woche geht es übrigens um Karin und ihren Freund Alex. Die beiden haben beschlossen, auf ein Segelboot in die Karibik zu ziehen. Klingt paradiesisch, aber schon bald zeigen sich die Schattenseiten.
Und es war 47 Grad unter Deck. Da merkte ich dann ganz schnell, das Leben auf dem Boot, das ist nicht Leben, wie man eben die Yachten in den Instagram-Posts und den Facebook-Posts sieht, wo man einfach ein bisschen sich räkelt auf dem Deck. Die Realität traf mich dann doch relativ hart.
Nicht nur die Hitze macht Karin und Alex zu schaffen, auch die Beziehung verändert sich. Die ganze Geschichte gibt's bei Plus Eins. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie Regina Voss, Technik Frank Klein, Producerin Bettina Conradi. Ich bin Sonja Koppitz und nächste Woche moderiert dann Gesa Ufer. Viel Spaß und liebe Grüße.